Sie hören heute die 9. Folge von 11 Folgen des Romans Heimkehr von Toni Morrison. Auf Franks Fahrt nach Atlanta musste am Zug etwas repariert werden. Man machte eine Pause. Zwei Frauen prügelten sich. Ein Mann sah zu, schubste Frank weg und der schlug auf den Mann ein, als wollte er ihn töten. Frank staunte über die wilde Freude, die ihm der Kampf beschert hatte. Vielleicht brauchte er genau dieses Gefühl im Kampf um seine Schwester. In dem Brief, den Frank erhielt, stand, sie wird tot sein. Für seine Schwester konnte er töten. Das wusste er von dem Augenblick an, als sie als Kinder die Pferde auf der Koppel aus ihrem Versteck beobachteten und als dabei ein Fremder vor ihren Augen verscharrt wurde. Und nun stand Frank vor Dr. Scotts Schreibtisch, um sie zu retten. Es lesen Doris Wolters und André Bendorf.
Wo ist sie? Die Frau, die die Küchentür geöffnet hatte, stellte ihm keine Fragen. Unten, sagte sie nur. Du bist Sarah? Ja, mach bloß keinen Lärm. Sie deutete mit einem Kopfnicken zur Treppe, die zur Praxis und zu Sees Zimmer führte. Als Frank auf der untersten Stufe angekommen war, sah er durch eine offene Tür einen kleinen weißhaarigen Mann, der hinter einem großen Schreibtisch saß. Der Mann blickte auf.
»Was ist? Wer sind Sie?«
Die Augen des Doktors wurden erst groß und dann schmal, angesichts dieser Frechheit, dass ein Fremder bei ihm eindrang.
»Machen Sie, dass Sie rauskommen! Sarah? Sarah?«
Frank näherte sich dem Schreibtisch.
»Hier gibt es nichts zu stehlen. Sarah!«
Der Doktor griff nach dem Telefonhörer.
»Ich rufe die Polizei! Sofort!«
Sein Zeigefinger war in der Null der Wählscheibe, als Frank ihm das Telefon aus der Hand schlug. Damit war dem Doktor der Ernst der Lage klar. Er öffnete eine Schreibtischschublade und zog eine Pistole heraus. »Eine 38er«, dachte Frank. »Elegant und leicht.« Aber die Hand, die sie hielt, zitterte. Der Doktor hob die Waffe und richtete sie dorthin, wo, gemäß seiner Angst, bebende Nüstern, Schaum vor dem Mund und die rot geränderten Augen eines Wahnsinnigen sein sollten. Stattdessen sah er das ruhige, fast heitere Gesicht eines Mannes, der mit sich im Reinen war. Er zog den Abzug durch. Das Klicken aus der leeren Patronenkammer war leise und ein Donnerschlag. Der Doktor ließ die Pistole fallen und rannte um den Schreibtisch herum und an dem Eindringling vorbei und die Treppe hinauf.
»Sarah«, brüllte er, »ruf die Polizei, Weibstück! Hast du ihn reingelassen?«
Dr. Bow lief weiter, den Flur hinunter zu einem kleinen Tisch mit einem zweiten Telefon. Daneben stand Sarah, die die Hand fest auf die Gabel gepresst hielt. Ihre Absicht war unmissverständlich. Unterdessen betrat Frank den Raum, in dem seine Schwester in ihrer weißen Arbeitskleidung klein und reglos auf dem Bett lag. Schlief sie? Er tastete nach ihrem Puls. Gerade noch spürbar, oder nicht? Er beugte sich über sie, um zu lauschen, ob da Atem war oder kein Atem. Sie fühlte sich kühl an, ganz ohne die frühe Wärme des Todes. Frank kannte den Tod, und das war er nicht, noch nicht. Er sah sich rasch in dem kleinen Zimmer um und bemerkte ein paar weiße Schuhe, eine Bettpfanne und Sees Geldbörse. Er fingerte den Inhalt durch, fand $20 und steckte sie ein. Dann ging er neben Sees Bett in die Knie, schob seine Arme unter ihre Schultern und Knie und trug sie die Treppe hinauf. Sarah und der Doktor standen starr, in einen undeutbaren Blickwechsel gebannt. Als Frank mit seiner regungslosen Bürde um sie herumging, sah Dr. Bow kurz zu ihm hin, wutumwölkte Erleichterung im Blick. Kein Diebstahl, keine Gewalt, kein Schaden. Nur die Entführung einer Angestellten, die leicht zu ersetzen war. Sarah allerdings, da musste er an seine Frau denken, wagte er wohl nicht zu ersetzen. Noch nicht.
»Geh nicht zu weit«, sagte er zu Sarah.
»Nein, Sir«, erwiderte sie, aber ihre Hand blieb fest auf das Telefon gepresst, bis der Doktor die Stufen zu seiner Praxis hinabstieg. Sobald Frank mit einiger Mühe und Vorsicht die Tür zur Straße geöffnet und den Bürgersteig erreicht hatte, wandte er sich um und blickte zum Haus zurück. Im Schatten der Dogwood-Blüten stand Sarah in der Tür und winkte ihnen zu. Ein Abschied von ihm und sie und vielleicht auch von ihrem Job. Sie blieb noch einen Augenblick stehen und blickte den beiden nach, bis sie verschwunden waren.
»Gott sei's gedankt«, flüsterte sie
und dachte, dass auch nur ein weiterer Tag ein Tag zu viel gewesen wäre. Sie gab sich selbst fast ebenso viel Schuld wie Dr. Bow. Sie wusste, dass er Substanzen spritzte und den Patienten Arzneien zu trinken gab, die er selbst zusammengemischt hatte, und dass er gelegentlich auch Abtreibungen bei Damen der Gesellschaft vornahm. Nichts davon beschäftigte oder beunruhigte sie. Entgangen war ihr aber, dass ihn sein Interesse am weiblichen Fortpflanzungsapparat veranlasst hatte, Gerätschaften zu entwerfen, die ihm einen tieferen Einblick verschaffen sollten. Er hatte neue Varianten des Spekulums entwickelt. Als ihr jedoch Sees ständige Erschöpfung auffiel, ihr Gewichtsverlust und die immer längere Dauer ihrer monatlichen Blutungen, bekam sie es mit der Angst zu tun und schrieb schließlich dem einzigen Angehörigen, von dem sie eine Adresse hatte. Tage vergingen voller Ungewissheit, ob ihr beunruhigender Brief auch angekommen war, und Sarah wappnete sich bereits, dem Doktor ins Gesicht zu sagen, dass er einen Krankenwagen rufen müsse, als der Bruder an die Küchentür klopfte. Dem Herrn sei Dank. Es war genau so, wie die Alten sagten. Gott half nicht, wenn man ihn rief, und nicht, wenn man ihn herbeiwünschte, sondern dann, wenn man ihn brauchte, und keinen Augenblick eher. Wenn das Mädchen sterben muss, dachte sie, dann würde es nicht mehr unter ihrer Obhut und nicht im Haus des Doktors geschehen. Sie würde in den Armen ihres Bruders sterben. Ein paar Dogwood-Blüten, schon welk in der Hitze, kreiselten zu Boden, als Sarah die Tür schloss. Frank stellte sie auf die Füße und schlang ihren rechten Arm um seinen Hals. Ihr Kopf lag auf seiner Schulter, und ihre Beine machten gar nicht erst den Versuch zu laufen, aber sie war leicht wie eine Feder. So gelangte Frank zur Haltestelle, wo er eine scheinbare Ewigkeit auf den Bus wartete. Er lenkte sich ab, indem er die Obstbäume in allen angrenzenden Gärten zählte, Pfirsich, Kirsche, Apfel, Feige. Nur wenige Passagiere fuhren im Bus in die Stadt zurück, und Frank war froh, dass er ganz hinten sitzen musste, wo eine Bank Platz für sie beide bot und den Mitreisenden der Anblick eines Mannes erspart blieb, der eine anscheinend stockbesoffene, hilflose Frau mit sich schleppte und schleifte. Als sie ausstiegen, dauerte es eine Weile, bis er ein nicht lizenziertes Taxi entdeckte, das ein Stück abseits der Reihe der offiziellen Taxis wartete. Noch länger dauerte es, bis er den Fahrer überzeugt hatte, die wahrscheinliche Verunreinigung seiner Rücksitzbank in Kauf zu nehmen. »Ist sie tot?« »Fahr einfach los.« »Ich fahr ja, Bruder, aber ich muss wissen, ob ich dafür im Knast lande oder nicht.« »Losfahren, hab ich gesagt.« »Wo soll's denn hingehen?« »Lotus. 20 Meilen die 54er runter.« »Das kostet dich was.« »Mach dir deshalb mal keine Sorgen.« Aber Frank machte sich Sorgen. In sie schien kaum noch eine Spur von Leben zu sein. Trotzdem mischte sich eine tiefe Befriedigung in die Angst um sie, nicht nur wegen des Erfolgs der Befreiungsaktion, sondern auch, weil diese so erstaunlich gewaltlos abgelaufen war. Als hätte er einfach nur »Darf ich meine Schwester mit nach Hause nehmen?« gesagt. Er brauchte nur in der Tür zu erscheinen, und schon hatte dieser Doktor sich bedroht gefühlt. Dass er ihm kein Haar zu krümmen brauchte, um zu kriegen, was er wollte, war einfach gelungen, geradezu, naja, smart.
»Besonders gut sieht sie ja nicht aus«, sagte der Mann am Steuer.
»Schau, wo du hinfährst, Saukerl. Die Straße vor dir siehst du nicht im Rückspiegel.«
»Mach ich ja, oder? Übrigens gibt's ein Tempolimit, 55 Meilen. Ich will nämlich keinen Ärger mit den Cops.«
»Wenn du jetzt nicht die Klappe hältst, wirst du dich noch nach den Cops sehnen.«
Frank legte allen Ernst in seine Worte, während er doch die Ohren spitzte, ob nicht der Klang einer Polizeisirene zu vernehmen war.
»Blutet sie etwa auf meine Sitze? Das kostet dich extra, wenn sie hier eine Sauerei verursacht.«
»Noch ein Wort, und du siehst keinen verdammten Cent.«
Der Fahrer schaltete das Radio ein. Lloyd Price sang aus vollem Hals und Herzen »Lordy, Miss Claudie«. Die bewusstlose, gelegentlich stöhnende Sea, deren Haut sich jetzt heiß anfühlte, lastete wie totes Gewicht auf Frank, so dass er Mühe hatte, das Fahrgeld aus seiner Tasche zu fummeln. Die Tür des Wagens war kaum zugefallen, als die Reifen schon Staub und Steine aufwirbelten und der Fahrer Gas gab, um so schnell wie möglich aus diesem verwanzten Kaff mit seinen seltsamen Provinzlern wegzukommen. Sees Zehen hinterließen Spuren im Kies, als ihre Füße über den schmalen Weg zum Haus von Miss Ethel Fordham schleiften. Frank hob seine Schwester wieder hoch und schleppte sie fest in seinen Armen die Stufen zur Veranda hinauf. Ein paar Kinder standen auf der Straße vor dem Garten und beobachteten ein Mädchen, das mit einem Schläger einen Ball springen ließ wie ein Artist. Sie wandten ihre Blicke dem Mann mit seiner Bürde zu und glotzten. Ein hübscher schwarzer Hund, der neben dem Mädchen lag, sprang auf und schien mehr Anteil an dem Vorgang zu nehmen als die Kinder, die den Mann und die Frau auf Miss Ethels Veranda nur weiterhin mit offenem Mund anstarrten. Ein Junge deutete auf die Blutflecken auf dem weißen Arbeitskittel und kicherte. Das Mädchen versetzte ihm mit ihrem Schläger einen Hieb auf den Kopf und sagte: »Klappe!« Sie erkannte den Mann wieder. Er hatte ihr mal ein Halsband für den Hund gemacht, als der noch klein war. Neben einem Stuhl stand ein Korb voll grüner Bohnen. Auf einem kleinen Tisch lag ein Schälmesser. Daneben wartete eine Schüssel. Durch die Fliegengittertür hörte Frank eine Stimme. Sie sang »Nearer, my God, to thee!«
»Miss Ethel?« »Bist du da drin?« rief Frank. »Ich bin's. Smart Money. Miss Ethel?«
Der Gesang verstummte und Ethel Fordham spähte durch das Fliegengitter. Ihr Blick galt nicht ihm, sondern der zerbrechlichen Gestalt in seinen Armen. Sie runzelte die Stirn.
»Isidra!
Mein Gott, Mädchen!« Frank konnte nichts erklären und versuchte es auch gar nicht. Er half Miss Ethel, sie auf das Bett zu bugsieren, dann wurde ihm bedeutet, dass er draußen warten solle. Miss Ethel schob Sees Arbeitskittel hoch und öffnete ihre Beine.
»Gott sei er gnädig«, flüsterte sie. »Sie steht in Flammen.«
Dann zu dem wartenden Bruder:
»Knack du mir die Bohnen, Smart Money. Ich hab zu tun.«
Es war so grell, viel greller, als er es in Erinnerung hatte. Die Sonne hatte alles blau aus dem Himmel gesaugt und dümpelte in einem überirdischen Weiß. Sie quälte Lodes. Sie folterte die Landschaft. Aber nie und nimmer gelang es ihr, den Ort zum Schweigen zu bringen. Immer noch lachten die Kinder und tollten herum und schrien beim Spiel. Und die Frauen sangen im Garten, während sie frisch gewaschene Laken aufhingen. Manchmal gesellte sich zu einem Sopran eine Altstimme aus dem Nachbargarten oder ein Tenor, der gerade draußen vorbeiging. Bringt mich zur Quelle, zur Quelle, zur Quelle, zu meiner Taufe bringt mich. Seit 1949 war Frank nicht mehr im Staub dieser Straße gegangen, hatte seinen Fuß auf keines der Holzbretter gesetzt, die die ausgewaschenen Rinnen überbrückten. Es gab keinen Bürgersteig, aber alle angrenzenden Gärten prunkten mit Blütenpflanzen, die die Gemüsebeete vor Schädlingen und Krankheiten schützen sollten. Kapuzinerkresse, Dahlien, Ringelblumen. Karmesin und Purpur, rosarot und chinablau. Hatten die Bäume hier schon immer so ein dunkles, glühendes Grün gehabt? Die Sonne tat ihr Möglichstes, den tiefen Frieden unter den Kronen der alten Bäume wegzusengen, das angenehme Gefühl zu stören, unter Menschen zu sein, die einen nicht demütigen und nicht kaputt machen wollten. Doch so sehr sie sich auch mühte, es gelang ihr nicht, die gelben Schmetterlinge auf den scharlachroten Rosenbüschen zu verbrennen, oder den Gesang der Vögel zu ersticken. Ihre strafende Hitze richtete nichts aus bei Mr. Fuller und seinem Neffen, die auf der Ladefläche eines Trucks saßen. Der Junge mit einer Mundharmonika, der Mann mit einem sechsseitigen Banjo. Der Neffe ließ die Füße baumeln, der Onkel schlug mit dem linken Stiefel den Takt. Farbe, Stille und Musik hüllten ihn ein. Frank wusste, dass diese Empfindung von Geborgenheit und Wohlwollen übertrieben war, aber sie auszukosten, war trotzdem Wirklichkeit. Er redete sich ein, dass irgendwo in der Nähe Schweinerippchen auf einem Gartengrill brutzelten und dass drinnen im Haus Kartoffel und Krautsalat warteten und auch süße junge Erbsen. Auf dem Eiskasten stand ein Obstkuchen zur Kühlung und er war ganz sicher, dass am Ufer des Flusses, den sie den Armseligen nannten, eine Frau mit dem Strohhut eines Mannes stand und angelte. Um Schatten und etwas zum Anlehnen zu haben, würde sie unter dem Lorbeerbaum sitzen, der seine Äste ausstreckte wie Arme. Als er die Baumwollfelder außerhalb von Lodes erreichte, sah er hektarweit rosa Blüten, ausgebreitet unter der böswilligen Sonne. Binnen weniger Tage würden sie rot werden und zu Boden fallen, um den jungen Samenkapseln Platz zu machen. Der Pflanzer würde Arbeitskräfte für das Ausdünnen brauchen, und Frank beschloss, zur Stelle zu sein, genau wie für die Ernte, wenn die Zeit reif war. Wie jede schwere Arbeit erschöpfte das Baumwollpflücken den Körper, aber gleichzeitig befreite es den Geist zu Racheträumen, zu Fantasien von verbotenen Lüsten, sogar zu komplizierten Fluchtplänen. Zwischen diese großen Gedanken drängten sich dann die kleinen. Brauchte das Baby eine andere Arznei? Was sollte der Onkel mit seinem Fuß machen, der so geschwollen war, dass er in keinen Schuh mehr passte? Wird der Hausbesitzer diesmal mit der halben Miete zufrieden sein? Während Frank auf Arbeit wartete, kreisten seine Gedanken nur darum, ob es sie besser oder schlechter ging. Ihr Chef in Atlanta hatte ihrem Körper etwas angetan. Frank wusste nicht was, und nun kämpfte sie mit einem Fieber, das nicht weichen wollte. Dass die Kalmuswurzel nicht wirkte, auf die Miss Ethel sich verließ, hatte er mitbekommen. Mehr wusste er aber nicht, denn alle Frauen aus der Nachbarschaft hatten sich gegen ihn verschworen, um ihn vom Krankenzimmer fernzuhalten. Wäre dieses Mädchen Jackie nicht gewesen, hätte er überhaupt nichts erfahren. Sie verriet ihm, dass die Frauen glaubten, seine Anwesenheit würde der Kranken schaden, weil er ein Mann war. Sie berichtete, dass die Frauen sich abwechselnd um sie kümmerten und dass jede ein anderes Rezept für ihre Heilung hatte. Einig waren sie sich nur darin, dass er nichts an ihrem Bett zu suchen hatte. Was auch erklärte, warum Miss Ethel ihn nicht einmal auf ihrer Veranda duldete.
»Geh, wohin du willst«, sagte sie zu ihm, »und bleib weg, bis ich dich rufe.«
Frank fand, die Frau sah aus wie jemand, der sich ernsthaft Sorgen machte.
»Lass sie bloß nicht sterben«, sagte er, »hast du gehört?« »Verschwinde!«
Sie verscheuchte ihn mit einer Handbewegung.
»Du bist keine Hilfe, Mr. Smart Money, nicht mit dieser bösen Ausstrahlung. Verschwinde, habe ich gesagt.«
Und so beschäftigte er sich damit, das Haus seiner Eltern, das seit dem Tod des Vaters leer stand, zu säubern und instand zu setzen. Mit dem wenigen, das von seinem Stiefelgeld übrig war, und dem Rest von Sees Arbeitslohn, hatte er gerade genug, um es für ein paar Monate zurückzumieten. Er räumte das Versteck neben dem Küchenherd frei und fand tatsächlich die Streichholzschachtel. Die beiden Milchzähne von Sea wirkten winzig neben seinen Glücksmurmeln, einer hellblauen, einer elfenbeinfarbenen und einer in allen Regenbogenfarben, die er am liebsten gehabt hatte. Die Bulova-Uhr war auch noch da. Ohne Krone, ohne Zeiger, passend zu der Art, wie die Zeit in Lotus verging, im Urzustand und dem Empfinden jedes Einzelnen überlassen. Sobald die Blüten abzufallen begannen, strebte Frank durch die Reihen der Baumwollpflanzen zu dem Schuppen, den der Vorarbeiter der Farm sein Büro nannte. Er hatte diesen Ort einst gehasst, die Staubstürme, die hier wüteten, wenn die Felder brach lagen, den Kampf gegen die Schädlinge, die blendende Hitze. Als Junge hatte er nur die Dreckarbeit machen dürfen, während seine Eltern weit draußen auf den Feldern eingeteilt waren, die den Ertrag brachten, und sein Mund war trocken gewesen vor Wut. Er arbeitete so schlampig, wie er nur konnte, damit sie einen Grund hatten, ihn zu feuern. Das taten sie auch. Dass ihn sein Vater schimpfte, war ihm egal, denn er und sie hatten nun die Freiheit, sich selbst auszudenken, wie sie die zeitlose Zeit füllen wollten, solange die Welt noch neu war. Sollte sie sterben, weil irgend so ein selbstherrlicher, verbrecherischer Arzt an ihr herumgeschnitten hatte, dann würde er diesem Doktor Dinge antun, vor denen alles verblasste, was er im Krieg erlebt hatte. Selbst wenn ihn das den Rest seines Lebens kostete und er bis zu seinem Lebensende ins Gefängnis müsste. Auch wenn er den Feind unblutig bezwungen hatte, genügte der Gedanke an den Tod seiner Schwester, und schon fühlte er wie die anderen Pflücker, die sich unter der glühenden Sonne süßen Racheträumen hingegeben hatten. Der Juni war fast zu Ende, als Miss Ethel Jackie zu ihm schickte und ausrichten ließ, er könne mal vorbeischauen, und im Juli war sie endlich so weit, dass sie in das elterliche Haus übersiedeln konnte. Sie war nicht mehr dieselbe. 2 Monate in der Gesellschaft von Frauen, die von den Härten des Landlebens geprägt waren, hatten sie verändert. Diese Frauen betrachteten Krankheit als eine Beleidigung, als einen verbrecherischen Eindringling, der sich groß aufspielte und eigentlich ein paar Ohrfeigen verdiente. Sie verschwendeten keine Zeit, weder ihre eigene noch die der Kranken, mit Bekundungen von Mitgefühl und den Tränen der Schmerzgeplagten begegneten sie mit resignierter Verachtung. Zuerst die Blutungen.
»Auseinander mit den Knien, es wird wehtun. Reiß dich zusammen. Ruhe, habe ich gesagt.«
Dann die Entzündung.
»Trink das hier. Wenn du kotzt, musst du es nochmal trinken, also lass es lieber.«
Dann die Heilung.
»Maul halten, das Brennen gehört zur Wirkung. Sei still.«
Später, als das Fieber nachließ und ausgespült wurde, was auch immer sie in ihre Scheide gestopft hatten, berichtete sie den Frauen das Wenige, dass sie von dem wusste, was mit ihr geschehen war. Niemand hatte sie danach gefragt. Sobald die Frauen erfuhren, dass sie für einen Doktor gearbeitet hatte, genügte ein Augenrollen und Schnauben, und es war klar, was sie davon hielten. Und nichts von dem, woran sich sie erinnerte, wie angenehm das Gefühl beim Aufwachen war, nachdem Dr. Bowe sie mit einer Spritze in den Schlaf versetzt hatte, wie begeistert er von der Bedeutung seiner Untersuchungen sprach, wie sie geglaubt hatte, die späteren Schmerzen und Blutungen seien nur Menstruationsbeschwerden, nichts von all dem konnte die Meinung der Frauen über die studierten Ärzte ändern.
»Männer erkennen einen Abfalleimer, wenn sie einen sehen. Du bist doch kein Maultier, dass du den Karren von irgend so einem Finsterling von Doktor ziehen musst. Bist du ein Lokus oder eine Frau? Wer hat dir eigentlich erzählt, dass du nichts wert bist?«
»Woher sollte ich wissen, was er alles vorhat?« versuchte sie, sich zu verteidigen.
»Das Unglück schickt keine Boten voraus. Du musst selber die Augen und Ohren offen halten, sonst marschiert es plötzlich zu deiner Tür rein.«
»Aber...«
»Kein Aber. Du bist gut genug für Jesus. Mehr als das musst du nicht wissen.«
Während sie zusehends genas, änderten die Frauen ihre Taktik und hörten auf, mit ihr zu zanken. Jetzt brachten sie ihre Stick- und Häkelarbeiten mit, und schließlich wurde Ethel Fordhams Haus zur gemeinsamen Näh- und Steppstube, in der sie an ihren Quills arbeiteten. Wer für die unterste Lage eine neue, weiche Decke bevorzugte, blieb aus der Runde ausgeschlossen. Sie machten es so, wie sie es von ihren Müttern in jener Zeit gelernt hatten, was die reichen Leute Depression nannten und sie selbst ihr Leben. Inmitten ihres Kommens und Gehens, ihrer Unterhaltungen und Lieder, hatte sie wenig mehr zu tun, als ihre Weisungen zu befolgen und ihnen die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie ihnen früher vorenthalten hatte. Diese Frauen waren ganz anders als Lenore, die einst ihren Mann vor sich hergetrieben hatte und jetzt, nach einem leichten Schlaganfall, gar nichts mehr tat. Obwohl keine von Cees Pflegerinnen der anderen glich, was Aussehen, Kleidung, Sprache, Lieblingsspeisen und Heilmethoden anbelangte, stachen ihre Gemeinsamkeiten weit mehr ins Auge. Es gab keinen Überfluss in ihren Gärten, weil sie alles miteinander teilten. Es gab weder Müll noch Abfälle in ihren Häusern, weil sie für alles eine Verwendung hatten. Sie übernahmen Verantwortung für ihr eigenes Leben und für alles und jeden, wo auch immer sie gebraucht wurden. Dass andere oft unvernünftig waren, ärgerte sie, aber es überraschte sie nicht. Faulheit war das schlimmere Laster, unverzeihlich und eines Menschen unwürdig. Ob man auf dem Feld, im Haus, im eigenen Garten war, man musste tätig sein. Der Schlaf war nicht zum Träumen da, sondern dazu, Kraft für einen neuen Tag zu sammeln. Bei Unterhaltungen konnte man gleichzeitig etwas erledigen, konnte bügeln oder schälen oder Hülsen knacken, konnte sortieren, nähen, flicken, waschen oder jemanden pflegen. Älter werden konnte man nicht lernen, aber erwachsen werden konnte jeder. Sich der Trauer hinzugeben war hilfreich, aber Gott war besser, und keine der Frauen wollte ihrem Schöpfer unter die Augen treten und sich ein müßiges Leben vorhalten lassen. Sie wussten, dass er jeder Einzelnen diese eine Frage stellen würde: Was hast du getan auf Erden?
SWR 2 Lesenswert. Fortsetzung folgt.